finde das Gemeine beim Buch Esther, wenn man es jetzt so durcharbeitet, ich würde da am liebsten gar nicht aufhören. Ich würde das einfach komplett durchmachen. Aber das wären dann zu große Brocken. Und von dem her, genau. Es macht einfach so Spaß, da durchzugehen. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie Gott Mordechai gerettet hat. Haman hat ihm diesen Fluch geben wollen, hat ihn ans Holz hängen wollen, an den Pfahl. Wahrscheinlich wirklich nicht Galgen, sondern Pfahl. Und zwar, dass man, also der dran aufgehängt wurde am Pfahl. Und diesen Pfahl, den haben die Römer später weiter ausgebaut zur Kreuzigung. Aber Gott hat es gefügt, dass der König nicht schlafen konnte. Natürlich steht da nicht, dass Gott es gefügt hat. Aber wir wissen, Esther bedeutet verborgen, wenn man es vom Hebräischen her liest. Und darum heißt es dann auch, darum hat Gott auch im Verborgenen gehandelt. Und Haman musste letztlich Mordechai ehren. Und die anderen in seiner Familie haben dann gesagt, wenn Mordechai zu den Juden gehört, dann ist das jetzt der Niederfall. Und bevor noch irgendwas anderes passieren kann, wird Haman geholt und wird zum zweiten Mal geholt, dass er bei der Königin Esther haben soll. Und wenn ihr nicht wisst, was es damit zu tun hat, dann lest euch den Rest des Buches schon mal durch. Genau. Kapitel 7 sind wir heute. Und als der König mit Haman zu dem Mahl kam, das Esther ihm bereitet hatte, das die Königin Esther ihm bereitet hatte, sprach der König zu Esther auch an diesem zweiten Tage, als er den Wein getrunken hatte. Ich unterbreche in dem Vers mittendrin. Also der König kommt mit Haman zu dem Mahl, das bereitet ist, und dann er fragt erneut. Was fragt er? Das, was er beim letzten Mal schon gefragt hat, also aus seiner Sicht gestern und was wir gleich noch lesen werden, aber das Interessante ist jetzt nochmal, als er den Wein getrunken hatte. Warum ist das nochmal interessant? Es ist nicht einfach bloß, dass der König jetzt irgendwie angeheitert wäre oder was auch immer, sondern jetzt soll die gute Zeit anfangen. Und der Wein kommt an einer ganz bestimmten Stelle bei uns im Christentum auch vor, nämlich da, wo Jesus den Wein genommen hat und mit den Jüngern daraus getrunken hat. Und danach hat er ihnen etwas gesagt, was jetzt mit dem zusammenpasst, was der Königin Esther sagt, nämlich, was bittest du, Königin Esther, dass man dir geben soll? Was begehrst du? Wäre es auch das halbe Königreich, es soll geschehen. Unser König, Jesus Christus, hat vom Wein getrunken mit seinen Jüngern. Es war das letzte Mal, dass er von der Frucht des Weinstocks sich genährt hat. Und danach sagte er, wenn wir das Johannesevangelium lesen, an mehreren Stellen, dass wir beten dürfen, dass wir bitten dürfen. Man kann es sogar übersetzen, dass wir einfordern dürfen. Und zwar, was auch immer wir wollen. Und das ist etwas, was sich ausdehnt von dem, was schon damals für die Könige gegolten hat. Im Psalm 21 steht was ganz Interessantes. Da heißt es in Vers 3, also Erzählung in der Lutherbibel, Vers 3, du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Kommen wir gleich nochmal mehr drauf. Aber das ist, was ausgewalzt wird, was ausgeweitet wird, nicht nur auf den einen König, sondern auf uns alle, weil wir Könige und Priester sind. Und Jesus sagt ganz oft, bittet und ihr werdet es bekommen. Und ganz besonders, bittet in meinem Namen. Oder wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Also, das gehört zusammen. In diesem Rahmen dürfen wir alles erbitten. Und wie selten tun wir das? Esther könnte jetzt also sagen, ich will von deinen 127 Ländern, über die du herrschst, die Hälfte haben. Und der König hätte zu seinem Wort stehen müssen. Kommt Vers 3. Die Königin Esther antwortete, habe ich Gnade vor dir gefunden, o König? Und gefällt es dem König, so gib mir mein Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Und es geht gleich noch weiter. Jetzt aber noch einmal diesen Vers aus Psalm 21. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch, also sein Begehren. Du verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Und das haben wir hier bei Esther. Um meiner Bitte willen will sie ihr Leben, und um meines Begehrens willen will sie das Leben ihres Volkes. Es ist in Ordnung, bei Gott anzukommen mit dem, was ich will. So oft machen wir das in den frommen Kreisen, dass wir sagen, komm bloß nicht damit an bei Gott. Oder pack noch ein frommes, aber dein Wille geschehe darüber. Natürlich, das stimmt schon. Gottes Wille soll darüber geschehen. Aber an manchen Punkten sind wir zu eingesperrt. Also, ich will das andere jetzt tatsächlich nicht wegmachen, aber ich möchte mal ein bisschen einseitig hier reden an dem Punkt. Seid mal so dreist und traut Gott zu, dass er euch nur die Anliegen ins Herz gibt, die auch von ihm sind, wenn ihr mit ihm unterwegs seid, wenn es in seinem Namen ist. Traut Gott das zu, dass er euer Herz lenkt. Sprüche 21, Vers 1, des Königs Herz ist wie Wasserbäche in den Händen des Herrn. Er lenkt es wohin er will. Und darum kann ich dann auch bitten, was ich will, weil es von ihm ist. Und wenn mein Anliegen nicht richtig ist, dann ändert er mein Anliegen. Dadurch, dass ich immer wieder zu ihm komme. Dass ich dann an einer Stelle vielleicht plötzlich sagen werde, aber ich habe doch um was ganz anderes gebetet. Und dann auf einmal, ja, aber Gott kann das Anliegen auch ändern. Genau. Das macht Esther hier. Und jetzt walzt sie das noch weiter aus. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, dass wir vertilgt, getötet und umgebracht werden. Wären wir nur zu Knechten und Mägden verkauft, so wollte ich schweigen. Denn die Bedrängnis wäre nicht so groß, dass man den König darum belästigen müsste. Was sagt Esther? Wir sind verkauft. Und das Interessante ist, es stimmt auch für uns. Wir sind verkauft an die Sünde. Und was macht die Sünde mit uns? Die will uns töten, umbringen und vertilgen. Oder mit den Worten Jesu aus Johannes 10, der Dieb kommt zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Vielleicht erinnert euch noch, das hatten wir bei Nehemia ganz am Anfang. Und genau das gleiche hier wieder. Und dann sagt sie, wären wir nur Knechte und Mägde, das wäre in Ordnung gewesen. Also lieber ein miserables Dasein haben als umkommen. Natürlich auch wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Dass ich sage in meinem Gebet, ich lebe lieber in Schmach und Schande und Armut, als dass mich irgendwie das Ganze, was ich doch gerne hätte, dass mich das wegbringt von Gott. Denn wenn ich von Gott wegbringe, dann bin ich umgebracht. Aber wir werden sehen, es wird übertrumpft damit. Also, wenn mir genug ist, dass ich Gottes Knecht bin, dann wird er mir viel mehr geben. Sehen wir auch beim verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, der erstmal alles eingefordert hat, was er wollte, und ging dann und kam wieder und sagte, Herr, Vater, ich bin nicht wert, dass ich einer deiner Söhne, wieder, dass ich deinen Sohn heiße, mach mich zu einem deiner Knechte. Das wollte er sagen. Er hatte die Einstellung. Aber der Vater hat ihn nicht gelassen und hat ihm wieder alles zurückgegeben. Alles, was er an Sohnwürde hatte. Und was damit dazugehört hat. So, jetzt. Also, an dem Punkt muss bei König Ahasverus die Kinnlade runtergefallen sein. Weil, Moment mal, meine Königin ist in diesem Palast und sie gehört zu einem Volk, das umgebracht. Hä? Und bei Haman, ich möchte irgendwie gerne mal wissen, was in Hamans Kopf vorgegangen ist. Ob er vielleicht selber sich gesagt hat, dass er gar keine Ahnung hatte, oder ob er einen blassen Schimmer schon hatte auf einmal. Keine Ahnung. Also bei Haman könnte ich mir sogar eher vorstellen, dass er einen blassen Schimmer hatte und nicht keinen. Aber der König, null Ahnung. Keine Ahnung, worum es geht. Der König Achasveros antwortete und sprach zu der Königin Esther, wer ist der? Oder wo ist der, der solches im Sinn hat, der sich solches in den Sinn hat kommen lassen, solches zu tun? Der König sagt, wer und wo ist er? In anderen Worten, bringt den Kerl zu mir, der wird sterben. Warum wird er meine Königin umbringen? Und Haman, wenn er nichts geahnt hat, wird natürlich auch auf seinen ganz vorne auf der Tischkante, an der Bankkante gesessen haben, von seiner Liege, wo er gesessen hat oder gelegen hat, und sich gefragt haben, was will die jetzt? Hallo? Und dann bekommt Esther damit raus, sagt, Esther sprach, der Feind und Widersacher ist dieser niederträchtige Haman. Haman aber erschrak vor dem König und der Königin. Logisch. Der König hat ungefähr 2 Monate vorher mit Haman besprochen, okay, du darfst ein Volk umbringen. Und danach ist es ihm vielleicht völlig außen vor gegangen. Und dann innerhalb dieser paar Tage, die jetzt waren, kommt Esther an, seine Frau, die er jetzt über einen Monat nicht gesehen hat und alles Mögliche. Und keine Ahnung, also obwohl sie halt von dem, was wir beim letzten Mal hatten, mit dem Ganzen, was Wasserfasten auch mit einem machen kann, war vielleicht total eingefallen und alles. Und trotzdem hat er die Schönheit in ihr gesehen, die er wollte. Und jetzt denkt er, ich habe meine Königin wieder. Und auf einmal erzählt sie davon, ich komme weg. Ich muss weg von dir, wenn du nichts tust. Und der, der neben dir sitzt, der ist dafür verantwortlich. Genau. Und kein Wunder, dass Haman erschrickt. Gerade auch mit dem, was ihm vorher passiert ist. Vers 7. Und der König stand auf von dem Weingelage in seinem Grimm und ging in den Garten am Palast. Also der König ist stocksauer und muss erstmal raus. Das hilft manchmal. Also tatsächlich, ich finde es so schön menschlich einfach. Nur der König, ich muss erstmal raus. Und einmal raus in den Garten. Übrigens, Garten ist wahrscheinlich sowas wie ein Paradies. Das ist jetzt nur eine Anmerkung. Ihr dürft später selber mal rausfinden, warum das gerade mit den Persern zu tun hat, wenn ihr es noch nicht wisst. Aber Haman trat vor und bat die Königin um sein Leben. Denn er sah, dass sein Unglück vom König schon beschlossen war. So wie der König bestimmt reagiert hat und wie Haman den König kannte, wusste er, jetzt ist, ich möchte nicht in seiner Haut gesteckt haben. Wirklich nicht in seiner Haut gesteckt haben. Also ganz gleich, was er davor gemacht hat, also ein bisschen Mitleid darf man schon noch empfinden, auch wenn er der Feind des Volkes Gottes war, aber als der König zurückkam aus dem Garten am Palast, in den Saal, wo man gegessen hatte, lag Haman vor dem Lager, auf dem Esther ruhte. Also, stell dich vor, ihr kommt wieder rein und seht auf einmal den, der deine Frau umbringen will, also selbst wenn er es nicht wörtlich, also nicht direkt wollte, aber ne, jetzt ist er direkt so an ihr dran. Völlig logisch, da sprach der König, will er auch der Königin Gewalt antun bei mir im Palast. Als das Wort aus des Königs Munde gekommen war, verhüllten sie Haman das Antlitz. Der hat es noch nicht mal wörtlich ausgesprochen, aber es war ganz klar, Haman ist ein toter Mann. Deswegen wird ihm jetzt schon als Lebender das Angesicht verhüllt. Was heißt das? Das ist im Orient, wurden die Leute ja ganz eingepackt und balsamiert und alles. Man hat noch ein Leichentuch aufs Gesicht getan. Also dieses Tuch, dieses Schweißtuch, das dann die Jünger gefunden haben und wirklich das alles schön sauber zusammengelegt war und alles, gerade das Schweißtuch, das auf dem Gesicht gelegen hat. Und warum machen sie das? Weil sie wissen, Haman ist jetzt schon ein toter Mann. Und Charbona, einer der Kämmerer vor dem König, sprach, siehe, es steht ein Galgen oder Pfahl oder was auch immer, ne, beim Hause Hamans, 50 Ellen hoch, den er für Mordechai aufgerichtet hat, der doch zum Wohl des Königs geredet hat. Der König sprach, hängt ihn daran auf. Und das wird, wie ich es ausgesprochen habe, wird wahrscheinlich eine viel zu ruhige Variante gewesen sein. Das Geile ist es wirklich, wie sich die Ereignisse hier überschlagen. Auf einmal wird das, was für Mordechai zum Unheil werden sollte, für den Feind Mordechais zum Unheil. Auf einmal wird das Unheil gewendet ins Heil. Und zwar richtig schnell, von jetzt auf gleich. Nur durch das Wort des Königs. Und wodurch noch? Dadurch, dass gefastet wurde. Es waren nur 3 Tage Fasten. Also man muss es nicht unbedingt machen, ich muss jetzt 21 Tage fasten wie Daniel oder 40 wie Jesus oder dass ich noch länger faste oder was auch immer oder eben ja, 4 Monate wie Nehemia, aber wahrscheinlich halt in Etappen oder was auch immer. Diese 3 Tage waren genug. Weil sich die Leute vor Gott so gedemütigt haben und gesagt haben, ich brauche dich, wir brauchen dich. Wir brauchen dich bei Esther, dass sie Gunst hat beim König. Und dadurch, dass sie gefastet hat und dass sie gesagt hat, ich verlasse mich nicht auf das, was mein eigener Körper mir gibt, sondern ich verlasse mich auf das, was du gegeben hast. Dadurch hat Gott so eine schnelle Wende geschaffen. Binnen von Minuten ist auf einmal alles anders. Und es wird noch besser. Aber erstmal noch, so hängte man Haman an den Galgen, den er für Mordechai aufgerichtet hatte. Da legte sich des Königs Zorn. Königszorn, der sich legt. Und wann? Als derjenige, der das Unheil will, am Kreuz hängt. Denn, wie schon gesagt, der Pfahl ist ein Vorbild für das Kreuz. Ein Holz. Wir reden nicht gern vom Zorn Gottes. Und es ist auch an manchen Stellen in der Kirchengeschichte ein bisschen blöd interpretiert worden und alles Mögliche. Aber es ist doch Gottes Zorn. Gottes Zorn, vor dem wir uns in Acht nehmen müssen, dürfen sollen. Und bei dem wir sagen müssen, oh, aufgepasst. Nicht das hier irgendwie und überhaupt. Und wie legt sich der Zorn? Indem der Schuldige an den Galgen kommt. Indem der Schuldige an den Pfahl kommt. Indem der Schuldige ans Kreuz kommt. Bloß mit dem Unterschied, dass in diesem Fall, dass bei uns tatsächlich nicht Mordechai, der hinabgestiegen ist für das Leben, dass nicht der daran musste, sondern Haman, wie dort eben, bei uns ist tatsächlich, dass Jesus selber, der wirklich das Leben ist, der hinabgestiegen ist, der ist für uns hinangegangen. Wir haben ihn ans Kreuz gebracht. Und da ist er gestorben, da ist er für uns zum Fluch geworden, damit wir in ihm den Segen Abrahams empfangen. Und dadurch legt sich des Königs Zorn. Gottes Zorn ist gestillt, weil er ihn komplett auf seinen Sohn gerichtet hat. Jetzt geht's auf einmal weiter. Kapitel 8. An dem Tage schenkte der König Achasverus der Königin Esther das Haus Hamans des Judenfeindes. Erster Punkt, der passiert. Esther, Bild für den Heiligen Geist. Ne? Aber gleichzeitig Esther, also halt der Heilige Geist, der ja so eng verbunden ist mit der Gemeinde, weil er in uns lebt, entsprechend dann auch für die Gemeinde. Was bekommt Esther jetzt? Sie bekommt das Haus des Haman, der ein Bild ist für den Teufel. Wir als Gemeinde haben bekommen, was unserem Widersacher gehört hat. Und was ist unser Widersacher? Wie heißt er? Er ist der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt, der Herr dieser Welt, der zu Jesus gesagt hat, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, dann gebe ich dir alles, denn es gehört mir alles. Und das hat zu dem Zeitpunkt gestimmt. Jetzt aber, dadurch, dass Jesus gestorben ist und dadurch dem Teufel die Macht genommen hat, weil Jesus für uns zur Sünde wurde, dadurch ist nun auf einmal uns all das zuteil geworden, was dem Teufel gehört hat. Jetzt haben wir wieder das, was Adam im Paradies verloren hat. Jetzt gehört uns das Haus unseres Widersachers. Und wir dürfen damit machen, was wir wollen. Das Einzige, was wir bloß machen müssen, ist, wir müssen es auch einnehmen. Esther hätte sagen können, wunderbar, das Haus gehört mir, aber dann hätte irgendjemand anders einziehen können und sie hätte es nie besitzen können. Also natürlich Esther als Königin, ne, ganz viel, aber Oft haben wir diese Einstellung, okay, ist in Ordnung, und dann lassen wir aber wieder anderes hinein. Dass der Teufel und seine Dämonen hineinkommen und sagen, nö, jetzt wohne ich doch wieder hier, und dann wird es mitunter schwieriger, damit rauszukommen. Das ist das eine. Und dann, und Mordechai, also Bild von Jesus, wurde vom König empfangen. Esther hat ihm gesagt, wie er mit ihr verwandt sei. Also Mordechai, Bild für Jesus, kommt zum König, kommt hoch zu den Ehren, raus aus dem Staub und der Asche, hoch zu Ehren, wird vom König empfangen. Warum? Weil er eins ist mit Esther. Also er ist verwandt mit ihr und damit jetzt auch durch Heirat verwandt mit dem König. Moment, wie formuliere ich es am besten? Das ist wieder das, was Jesus gesagt hat in Johannes 14. Weil als er gesagt hat, ich will den Vater bitten, dass er euch einen anderen Tröster schicken werde. Und dieses Wort anderer Tröster, anders von gleicher Art. Nicht anders von verschiedener Art, sondern anders von gleicher Art. Und das ist hier. Esther als Bild für den Heiligen Geist und Mordechai als Bild für Jesus sind anders, aber von gleicher Art. Und deswegen wird Mordechai, der obendrein ja noch sich eingesetzt hat für das Leben des Königs und alles, der wird nun geehrt. Das kommt jetzt in Vers 2. Und der König tat ab seinen Fingerreif, den er Haman genommen hatte, und gab ihn Mordechai. So, jetzt geht's noch weiter. Also, was hat der König gemacht? Er hatte Haman ja seinen Ring gegeben. Der Siegelring, mit dem Gesetze gemacht werden konnten. Die volle Autorität. Die hat der König Haman als Bild für den Teufel genommen. Und wem gibt er es jetzt? Jetzt gibt er diese Vollmacht Jesus. Mordechai. Der Vater hat dem Teufel die Vollmacht über diese Welt genommen. Und hat sie Jesus gegeben. Und Jesus sagt, bevor er seine Jünger aussendet, oder also ein Teil des Missionsbefehls sozusagen, sagt er, Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt oder alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und dann, darum geht los. Mache zu Jüngern alle Völker. Taufe sie auf den Vater des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus hat diese Autorität. Er hat die höchste Autorität. Ihm muss alles gehorchen. Und wenn Jesus auftritt, tritt er definitiv in seine Autorität auf. Jetzt ist bloß so, er ist bei uns und hat uns diese Autorität übertragen. Und diese Autorität, ja, was machen wir damit? Nicht unbedingt viel. Da kommen wir gleich noch drauf. Jetzt kommt noch der zweite Teil des Verses. Esther setzte Mordechai über das Haus Hamans. Das ist nochmal das, was, also Jesus hat nun die Vollmacht über die Welt. Und dann aber auch, dass Esther sagen kann, als Gemeinde, Mordechai, Jesus, du bist nun Herr über das, was mir gehört. Also, mein Vater hat es mir geschenkt, aber mein Herr und Heiland, dem gehört es. Der verwaltet es. Warum? Weil es bei dem in den besten Händen ist. Und jetzt haben Esther und Mordechai die volle Autorität. Sie haben die höchste Autorität, die es im Land gibt. Jetzt kommt Vers 3. Und Esther redete noch einmal vor dem König und fiel ihm zu Füßen und weinte, flehte ihn an, dass er zunichte mache die Bosheit Hamans des Agagitas und seine Anschläge, die er gegen die Juden erdacht hatte. Und der König streckte das goldene Zepter gegen Esther aus. Stand Esther auf und trat vor den König und sprach, gefällt es dem König, habe ich Gnade gefunden vor ihm und dünkt es den König recht. Und gefalle ich ihm, so gemöge man das Schreiben mit den Anschlägen Hamans, des Sohnes Hamadatas, des Agagitas, widerrufen, die er geschrieben hat, um die Juden umzubringen in allen Ländern des Königs. Denn wie kann ich dem Unheil zusehen, dass mein Volk treffen würde? Wie kann ich zusehen, dass mein Geschlecht umkäme? Esther als Bild für den Heiligen Geist tritt ein für ihr Volk. Ihr erinnert euch nochmal, wie das bei Nehemia war. Der ist auch als Einzelner eingetreten. Und jetzt, also ganz interessant sind hier nochmal die Formulierungen, gefällt es dem, also Moment. Vers 3 ist einmal Zusammenfassung von dem, was gleich kommt. Das ist so typisch orientalisches Erzählen. Einfach, sie fällt vor ihm nieder. Der König streckt ihr das Zepter aus und sagt, du hast das Recht, nun zu reden. Und dann kommt das eine. Habe ich Gnade vor dir gefunden? Falsche Reihenfrage, aber Gnade bleibe ich jetzt dabei. Haben wir das bei Jesus? Haben wir Gnade bei ihm gefunden? Natürlich haben wir Gnade bei ihm gefunden. Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und dann gefällt es dem König. Warum sollte es unserem Gott nicht gefallen, uns Gutes zu tun? Gott sagt selber, ich bin mir leider nicht ganz sicher, ich meine, es ist bei Jeremia, das habe ich vergessen, vorher nachzugucken, da sagt er, es wird mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Gott freut sich darüber, uns Gutes zu tun. Also, gefällt es dem König? Habe ich Gnade gefunden? Dünkt es den König recht? Dünkt es unseren Vater im Himmel recht, dass er das Unheil wendet, das über uns steht, weil wir in Sünden leben? Gucken wir ans Kreuz, gucken wir in die Krippe. Ja, passt. Genau. Also das alles und dann soll es zunichte gemacht werden. Jetzt ist ein Problem. Haben wir ganz zu Anfang gehabt bei Königin Vashti, als der König sie verstoßen hat und dann war klar, ich kann sie nicht wieder zurückholen, deswegen kam ja Esther an den Hof. Dann hat Haman dieses Gesetz erlassen mit des Königs Siegelring und wieder ein Gesetz, das nicht gebrochen werden darf. Da sprach der König Ahasverus zur Königin Esther und zu Mordechai, dem Juden. Siehe, ich habe Esther das Haus Hamans geschenkt. Und man hat ihn an den Galgen gehängt, weil er seine Hand an die Juden gelegt hat. So schreibt nun ihr wegen der Juden, wie es euch gefällt, in des Königs Namen und siegelt mit des Königs Ring. Denn ein Schreiben, das in des Königs Namen geschrieben ist und mit des Königs Ring versiegelt wurde, durfte niemand widerrufen. Also, der König sagt, ich kann das Gesetz nicht rückgängig machen, aber ihr habt die Vollmacht. Mordechai, Jesus, Esther, Heiliger Geist, Gemeinde, ihr habt die Vollmacht. Mordechai hat den Ring. Das heißt, er ist derjenige, der am Ende den Siegelring hineindrückt. Aber Esther ist von gleicher Art und alles, ne? Sie hat mit Mordechai zusammen diese Vollmacht. Und das ist das, wenn ich zu Jesus komme oder mit Jesus zu Gott komme oder was auch immer, ich komme mit seinem Wort an. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Dann komme ich in dieser Autorität an, mit der ich mit Jesus übereinstimme. Und dann tatsächlich aber zu sagen, dann darf ich bitten, was ich will. Ich darf tun, was mir gefällt. Das ist für viele Christen ein Ärgernis. Du kannst doch nicht einfach tun, was dir gefällt. Weißt du nicht, dass dein Herz von Grund auf böse ist? Ja, mein Herz ist von Grund auf böse, aber nur ohne Jesus. Mit Jesus bin ich die Gerechtigkeit in Gott persönlich. Problem ist bloß da, wo ich das halt nicht lebe. Mit Jesus, in Jesus und Jesus in mir. So, und deswegen kommt nun dieses, ihr dürft ein Gesetz machen. Und jetzt nochmal geistliche Übertragung auf das, was später gekommen ist. Wir haben ein Gesetz. Gesetz des Mose. Und das ist das Gesetz des Mose, hat einen Bibelvers in Kapitel 27. Verflucht ist, wer nicht tut alle Worte, die in diesem Gesetz stehen. Das ganze Volk sollte rufen, Amen. Und das Krasse ist, Jesus hat es nochmal verschärft. Das heißt, selbst wenn ich denke, ich halte den Buchstaben, aber ich bin nicht im Geist bei dem Ganzen, dann breche ich trotzdem das Gesetz und so weiter. ich bin eigentlich verflucht. Mir gilt das erste Gesetz, das das Haman mitbeschlossen hat, womit er mich umbringen kann und sagen, dass der Teufel vor mir steht als mein Ankläger und sagt, er hat sich nicht an alles gehalten, was in diesem Buche steht. Er muss sterben. Und dann kommt das neue Gesetz dazu. In Galater 6, Vers 2 steht, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Es gibt ein Gesetz Christi. Dieses Gesetz Christi zeigt sich vor allem in dem, was er in Johannes 13 und 15 sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr Liebe habt untereinander. Darin zeigt sich es vor allem. Und dann sagt er in Johannes 15, 13 auch, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Und wenn Jesus klar macht, ich gebe mein Leben. In der Liebe gebe ich mein Leben. Und dadurch, dass er sein Leben gegeben hat, gibt es ein neues Gesetz, das nun in unsere Herzen geschrieben ist. So, jetzt, da wurden gerufen, wir sind in Vers 9, da wurden gerufen des Königs Schreiber zu jener Zeit, im dritten Monat, das ist der Monat Sivan, am 23. Tage. Und es wurde geschrieben, wie Mordechai gebot an die Juden und an die Fürsten, Statthalter und Obersten in den Ländern, vom Indus bis zum Nil, 127 Ländern, einem jeden in seiner Sprache, Lande in seiner Schrift, an jedem Volk in seiner Sprache und auch den Juden in ihrer Schrift und Sprache. Und es wurde geschrieben in des Königs Achasveros Namen und mit des Königs Ring gesiegelt. Und man sandte die Schreiben durch reitende Boten auf den besten Pferden. Doch, ich nehme den nächsten Vers noch. Die nächsten zwei. Darin gab der König den Juden, in welchen Städten sie auch waren, die Erlaubnis, sich zu versammeln und ihr Leben zu verteidigen. Und alle Macht des Volks und Landes, dass sie angreifen würden, zu vertilgen, zu töten und umzubringen, samt den Kindern und Frauen und ihr Hab und Gut zu plündern, an einem Tag in allen Ländern des Königs Achasverus, nämlich am 13. Tage des 12. Monats, das ist der Monat Adar. So, das Erste, wann wurde dieses Schreiben geschickt? Im dritten Monat. Das ist nämlich toll. Ich hab's gleich. Ersten Monat war das Gesetz rausgegeben worden. Das Gesetz von Haman. Dann war das mit Königin Esther, und ich habe jetzt einfach darauf geschlossen, dass es im dritten Monat war wegen dieses Verses, aber es könnte ja auch im zweiten Monat gewesen sein, aber keine Ahnung. Jedenfalls, jetzt im dritten wird's losgeschickt. Gucken wir einmal bitte in den jüdischen Kalender. Der erste Monat ist der Monat Nisan oder Aviv. Wenn wir vom Alten her kommen, aber wir sind jetzt ja schon bei dem persischen Namen oder babylonischen Namen, Nisan. Am 14. Nisan haben die Juden welches Fest gefeiert? Richtig, Passafest. Vom Passafest aus. Und zwar vom ersten Tag der Woche oder von dem Tag nach dem Sabbat im Passafest. Von dem an werden 7 Wochen gezählt. Und dann kommt man von da aus, 7 Wochen kommt man in den dritten Monat hinein. Da sind wir dann zwar eher so am Anfang des dritten Monats, aber es ist der dritte Monat. Der dritte Monat, also ganz am Anfang, der erste Sonntag dann in diesem dritten Monat, ist Pfingsten. Pfingsten ist das neue Gesetz gekommen. Da hat Gott sein Gesetz in unsere Herzen geschrieben. Da ist das Evangelium hinuntergekommen. Das, was die Boten nun machen, die überall hinreiten, sie bringen die frohe Botschaft. Und was ist diese frohe Botschaft? Ihr seid dem Feind nicht mehr hilflos ausgeliefert. Im Gegenteil. Da, wo euch der Feind ans Leder will, da dürft ihr euch verteidigen mit dem Schwert. Was haben wir für ein Schwert? Das Schwert des Glaubens, das Wort Gottes. Und zwar einmal das Wort, das für jede Situation passt, und das Wort allgemein. Das wäre jetzt Unterschied in Epheser 6 und Hebräer 4. Wir haben das Schwert und dürfen dann den Feind ausplündern. Also das Gleiche, was Esther bekommen hat. Hier nochmal. Wir haben die Autorität, dem Teufel seine Sachen zu klauen, weil er uns ans Leder will. Wir haben das Recht, uns zu verteidigen. Das leben wir nicht unbedingt aus, aber wir haben das Recht, uns zu verteidigen. Und das an einem Tag. Also, das ist jetzt nochmal ganz wichtig. Das mit dem Plündern wird gesagt, weil das für die Feinde der Juden verkündet worden war. Ihr dürft sie plündern. Und jetzt auf einmal, Moment, nee, wird umgedreht. Jetzt dürfen sie euch ausplündern, wenn sie euch besiegen. Und auch an einem Tag darf es sein. Einem Tag. Am 13. Adar, also irgendwann im Februar, März. Der Tag, der mir zum Bösen dienen sollte, Freitag, ist zum Siegestag geworden. Und das wurde seit Pfingsten verkündet. Das wird seit Pfingsten verkündet. Dass der Tag, den der Teufel versucht hat, mir zum Bösen dienen zu lassen, der ist nun für mich zum Freudentag geworden. Eine Abschrift des Schreibens aber sollte als Gesetz erlassen werden in allen Ländern, um allen Völkern zu eröffnen, dass die Juden sich für diesen Tag bereithalten würden, sich zu rächen an ihren Feinden. Also, es wird jetzt so formuliert und so verkündet, dass die Juden wissen, wir haben ein Recht, uns zu verteidigen, und dass alle anderen wissen, ihr haltet euch besser fern. Das Problem ist bloß, wer das nicht wusste von den Juden, für den war es blöd. Das sagt Hosea in Kapitel 4, Vers 6. Mein Volk geht zugrunde, weil ihnen die Erkenntnis oder die Kenntnis fehlt. Denn du hast die Erkenntnis verworfen. Du hast verworfen, Gottes Wort zu kennen. Und zwar nicht nur hier im Kopf. Im Kopf kann man richtig viel wissen. Aber du hast verworfen, dass du es im Herzen kennst. Dass es dich erkennt, wie Adam seine Frau erkannte und sie wurde schwanger. Du hast verworfen, dass das Wort in deinem Herzen Frucht bringen kann. Darum gehst du zugrunde. Das sagt Gott. Und diejenigen aus dem Volk Israel, die dieses Wort nicht gekannt haben, konnten sich nicht verteidigen, weil sie es nicht gewusst haben. Die hatten eigentlich jedes Recht, sich zu verteidigen und konnten das Schwert entgegenhalten, so wie ich dem Teufel das Schwert des Wortes entgegenhalten darf und ihm sagen, du hast kein Recht, mir mit diesem und jenem anzukommen. Hau ab, fahr zur Hölle, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Namen Jesu hast du kein Recht, hierher zu kommen. Warum dies und das und jenes steht geschrieben? Hau ab. Und Jesus ist am Kreuz gestorben. Ich gehöre zu Jesus. Hau ab. Aber wo ich das nicht erkannt habe, wo ich das vielleicht noch im Kopf habe, aber nicht im Herzen, da kann mich der Feind trotzdem umbringen. Darum ist es so wichtig, das neue Gesetz zu kennen. Und es ist ja nicht so, habt ihr ja gemerkt bei den Bibelabenden, dass ich nur das Neue Testament kenne, sondern nein, ich kenne das Alte Testament, lese es aber vom Neuen Testament und erkenne, dass das Alte Testament sich im Neuen Testament erfüllt, das, was im Alten Testament mir gesagt wurde, dass mir das zur Lehre und Unterweisung dient im Neuen Testament. Und dass ich immer mehr bemerken darf, ich kriege alles von Jesus. Und was ist mein Recht gegenüber dem Feind, dass er mich nicht ausplündert und so weiter. Und dass ich mir nicht vom Teufel einreden lassen muss, es gibt dieses Gesetz hier, du musst leiden und so weiter. Und dass ich dann sage, das einzige Leiden, das ich habe, ist um der Gerechtigkeit Gottes willen. Aber kein anderes Leiden. Und dann darf man selber nochmal in die Bibel gucken, was das genau bedeutet. Doch, ich mache das Kapitel noch zu Ende und dann haben wir's. Und die reitenden Boten, das ist Vers 14, auf den besten Pferden ritten schnell und eilends nach dem Wort des Königs, und das Gesetz wurde in der Festung Susa angeschlagen. Schnell geht die Freudenbotschaft los, das Evangelium. und wird verkündet. Denn es ist ganz wichtig, dass es möglichst schnell überhin kommt, bevor der Tag des Gerichtes kommt. Gut, dass wir heute das Internet haben, da können wir es ganz schnell auf die andere Seite bringen. Wobei es immer noch Leute gibt ohne Internet und so weiter, da kann man dann doch zu Fuß. Vielleicht sollte man doch mal zum Nachbarn und alles Mögliche. Da, wo Gott mich hinsendet, da will ich auch hingehen wollen. Vers 15, Mordechai aber ging hinaus von dem König in königlichen Kleidern, blau und weiß, mit einer großen goldenen Krone angetan, mit einem Mantel aus Leinen und Purpurwolle. Die Stadt Susa jauchzte und war fröhlich. Jetzt hat Mordechai hier auf einmal königliche Gewänder an. Also Mordechai hat am Anfang des Kapitels, er hat die königlichen Gewänder angehabt, die er von Haman hatte, aber am Anfang des Tages hat er eigentlich noch in Sack und Asche gesessen und jetzt hat er königliche Gewänder an. Nochmal, Mordechai, Bild für Jesus. Was hat er hier an? Königliche Gewänder. Blau. Es ist blauer Purpur. Spricht vom Himmel. Erinnert euch an die Stiftshütte. Da ist das alles mit drin. Und weiß. Weiße Leinwand. Ist auch von der Stiftshütte. Spricht von der Vollkommenheit. Angetan mit einer großen goldenen Krone. Gold spricht vom Göttlichen. Und die Krone ist natürlich dann das Herrschaftliche. Angetan mit einem Mantel aus Leinen. Das ist nochmal das weiße Leinen. Vollkommenheit. Und Purpurwolle. Das Allerbeste. Und Purpur ist, also blauer Purpur oder roter Purpur. Roter Purpur ist blutrot. Wie Jesus auch das Blutrote anhat. Für uns. Und die Stadt Susa jauchzte und war fröhlich. Weil nun auf einmal der Richtige regiert. Und wo Jesus bei uns regiert, kann sich die Stadt freuen. Für die Juden aber war Licht und Freude und Wonne und Ehre gekommen. Also, nachdem sie erstmal die letzten Monate in Schmach und Schande gelebt haben, kommt nun auf einmal eine ganz andere Zeit. Und das, selbst wenn nach außen die Bedrohung noch war, weil es stand ja noch der Tag aus, so wie für uns auch der Tag noch aussteht, der Tag des Gerichts eigentlich, aber er ist für uns jetzt Licht und Freude und Wonne und Ehre. Warum? Weil Jesus uns dieses neue Gesetz gegeben hat. Der letzte Vers noch, in allen Ländern und Städten, an welchem Ort auch immer des Königs Wort und Gesetz gelangte, da war Freude und Wonne unter den Juden, Gastmahl und Festtag. Gastmahl und Festtag vor allem. Ein Gastmahl ist, man lädt Gäste ein. Man kann einfach Leute einladen und sagen, komm, wir essen zusammen. Und beim Essen wird man einander ähnlich, nach dem Denken des Damaligen. Und man ist dazu verpflichtet, füreinander einzustehen. Und Festtag. Also das soll gerade bei uns der Sonntag jede Woche sein, der Festtag, wo wir nochmal dran denken, an sein Kreuz und seine Auferstehung. Aber theoretisch kann jeder Tag ein Festtag sein. Und viele aus den Völkern im Lande wurden Juden. Also, sie haben sich beschneiden lassen, sind zum Volk Gottes übergetreten, denn die Furcht vor den Juden war über sie gekommen. Und auch das, da wo das Evangelium rauskommt, da wo Jesus hinauskommt, da wo Jesu neues Gesetz hinauskommt, in die Welt. Da kommt mitunter Furcht über uns, wo wir auf einmal uns unserer Autorität bewusst werden, dass wir uns verteidigen dürfen, wo wir das Wort Gottes in die Hand nehmen dürfen und alles. Da kommt Furcht über die Leute und sie kommen hinein ins Volk Gottes. Schön, wenn das bei uns auch so werden kann. Und Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass wie du alles gewendet hast, damals bei Esther und wie es auch, du es auch bei uns gewendet hast und wenden willst und alles. Und dass die große Freude kommt, dass die Menschen wieder zu dir kommen. Amen.